Es gibt Mikronährstoffe, die können über eine vegane Ernährung nicht optimal abgedeckt werden. Dazu zählt an erster Stelle Vitamin B12. Ich brauche Vitamin B12 für verschiedene Funktionen in meinem Körper, für die DNA-Synthese, für die Methylierung, also Umschichtung meiner Nervenbahnen. Auch hier gilt essentielles Vitamin. Ich muss es also über die Nahrung aufnehmen und finde es eigentlich nur in tierischen Lebensmitteln.
Artgerecht Health Nerds Deep Dive. Analyse und Fakten. Mit Felix Möse und Matthias Baum.
Longevity-Hype. Diese Supplements beeinflussen die biologischen Alterungsprozesse messbar. Leute, herzlich willkommen. Hier ist die Sprechstunde zu unserer aktuellen Podcast-Episode. Wir haben darüber gesprochen, wer die Folge nicht gehört hat, wie wir die Alterung unseres Körpers aufhalten können, beziehungsweise wie wir sie verlangsamen können, mit welchen Mitteln, Supplements, mit welcher Ernährung, mit welchem Lifestyle wir Möglichkeiten haben, um eben den Zerfall unseres Körpers, der im Grunde, Matthias hat so schön gesagt, mit der Geburt ja schon losgeht, da mit der Geburt setzt eigentlich auch schon dann am Ende die Alterung wieder ein. Wie können wir das verlangsamen, um eben möglichst alt zu werden, aber eben auch vor allem möglichst gesund alt zu werden? So, und unser Fokus liegt auf den Supplements, also auf den Dingen, die wir zusätzlich zu unserer normalen Ernährung vielleicht einnehmen können, wo wir uns an bestimmten Stellen boosten und unterstützen können. Und es sind viele Fragen reingekommen. Ich habe mich sehr gefreut, auch von ganz unterschiedlichen Leuten zu ganz unterschiedlichen Themen. Aber erst einmal, wie es sich hier gehört, bei ordentlichen Menschen. Matthias, herzlich willkommen. Guten Tag.
Hallo Felix, ich freue mich, wie immer mit dabei zu sein.
So, was hast du heute an Supplements schon eingeworfen? Wir haben jetzt 12.30 Uhr. Erzähl mal was. Welches Supplement lag auf dem Mittagsteller?
Also ich muss gestehen, dass ich heute Morgen und gestern Abend, so fange ich schon mal an, mit Lactoferin begonnen habe, also in die Nacht rein, heute Morgen Lactoferin genommen habe. Das ist für einige, die mich da kennen, im Moment gerade so erkältungsbedingt etwas, wo ich versuche gegenzuwirken, immer wenn so ein Anflug kommt. So, das heißt, das war nüchtern mit dabei. Und zu meiner ersten Mahlzeit hatte ich Omega-3-Fettsäuren, EPA, DHA mit dabei. War noch was davor, fällt mir gerade ein. Nach dem Sport hatte ich etwas Kreatin heute Morgen, nüchtern auch mit dabei und ein paar Aminosäuren. Dann zur Mahlzeit hatte ich Omega-3-Fettsäuren mit dabei. Und Vitamin D3 fällt mir gerade ein.
Wichtig, ja. Nehme ich ja auch jeden Tag. Also ich bin ein großer Vitamin D-Fan. Aber hast du so eine Rentnerbox, so Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag und dann auch noch morgens, mittags, abends so Kästchen, wo du die Pillen schon reinsortierst?
Jetzt kommt wieder das, was ich glaube, das habe ich schon mal gemacht. Ich habe einmal, die liegen überall rum.
Aha.
Nicht die beste Strategie. Also ich sollte mir so eine offizielle Rentnerbox nehmen, weil das ist eins, das habe ich jetzt nämlich gerade hier auf meinem Schreibtisch gesehen. Die liegt hier rum und ist schon länger verpackt und wirklich besser wird es dadurch auch nicht. Das heißt, ich habe zwar in dem Falle eine lichtgeschützte Hülle, aber wenn ich jetzt Gläser von Artgerecht beispielsweise mir anschaue, mit dem UV-Lichtgeschützten funktioniert das besser.
Okay.
Und eine andere Thematik bei mir ist, es steht halt irgendwie gefühlt überall rum. Das heißt, viel bei uns in der Küche, auch das ist nicht immer der optimale Aufbewahrungsort, je nachdem wo. Also wir haben da Lagerungsort nicht direkt über dem Herd oder dem Backofen und in der Praxis. Also irgendwo taucht immer ein bisschen was auf, bin ich nicht so der strategisch bestorganisierteste, würde ich sagen.
Aber ist doch sympathisch, mein Lieber, das ist doch wunderbar.
Ja.
So, jetzt pass mal auf, Matthias. Wir starten mal direkt rein in die Sprechstunde. Es sind viele Fragen gekommen und wir versuchen mal die spannendsten hier in den Podcast zu bringen. Wenn eure Frage jetzt nicht hier zu hören ist, keine Sorge, ihr kriegt auf jeden Fall natürlich von Matthias und seinem Team eine schriftliche Antwort. So, jetzt geht's los. Hier hat uns geschrieben Carina. Liebe Health Nerds, ich bin Carina, 42 Jahre, habe 2 Kinder, arbeite Vollzeit und schlafe zu wenig. Bisher habe ich mit Supplements mich noch gar nicht beschäftigt und auch das Thema Longevity war bisher noch ziemlich weit weg. Aber, wie schon geschrieben, ich bin 42 und so langsam merke auch ich hier und da das Altern. Welche 2 bis 3 Supplements würdet ihr mir für den Start empfehlen? Ich freue mich, vielleicht schaffe ich es auch in die Sprechstunde. Viele Grüße, Carina. Mhm. So, Carina, erstmal, also I feel you. Ja, Anfang, Mitte 40, 2 Kinder, arbeiten, Job, Familie. der Ehemann, der nervt, oder die Ehefrau, die nervt, und vielleicht noch ein Hund und noch Family und Freunde. Also es ist viel los in dieser Lebensphase und der Körper ist ganz schön am Limit. Und es ist eben auch, finde ich, Matthias, so mit 40 der Swap von alles geht so easy, man ist so leicht im Leben unterwegs, auch körperlich, die meisten zumindest. Und so mit 40, 42, 43, da fängt es so langsam an, man merkt, oh, man wird wirklich ein bisschen ungelenkiger, nicht mehr ganz so geschmeidig. Das Alter macht, finde ich, da doch einen erstaunlichen Sprung. Wenn jemand also noch nie, wie Carina, Supplements probiert hat, sich dann noch gar nicht mit beschäftigt hat, was würdest du empfehlen?
Also ich sage erstmal vorweg, das sagst du mit dem 40 plus. kann ich gar nicht mitsprechen.
Ja, gut.
Und aber nur weil ich noch so, also chronologisch gesehen noch so jung bin.
Na klar.
Und ich möchte natürlich auch dazu einladen, dass man sich eben nicht nur an das chronologische Alter hält. Ne? Also man darf gerne auch dieser vermeintlichen Floskel nachgehen. Man ist so alt, wie man sich fühlt. Das Schöne dabei ist, also ob ich es jetzt auf Supplements beziehe, Ernährungsthemen, Bewegung, es ist immer möglich, seine Gesundheit und dementsprechend auch Longevity positiv mit zu beeinflussen. Dafür müssen es nicht nur irgendwelche exotischen Nährstoffe sein. Und auf Carinas Frage an der Stelle, um da direkt weiterzumachen, würde ich relativ klar, wenn ich noch nie irgendwie mit Supplementierung in Berührung gekommen bin, was auch nicht heißt, es ist zwingend immer notwendig, alles einzunehmen. Wir haben ja hier wirklich auch so ein paar exotische oder speziellere Themen in der Hauptfolge angesprochen. Aber lass lieber basal beginnen. Basal beginnen würde ich nenne das immer gerne so einen Stack an Mikronährstoffen, die ich sehr wahrscheinlich nicht ausreichend über meine Ernährung oder meinen Lifestyle mit abdecken werde. So, von daher ist die Basis, wenn man es auf einzelne Nährstoffe bezieht, würde ich auf jeden Fall an Vitamin D3 denken, zusammen mit K-Vitamin K2 und auch K1. Das macht durchaus Sinn. Wir haben schon einige positive Aspekte und auch so die harten Endpunkte mit besprochen, mit Blick auf das Immunsystem und mit dem Blick auf Langlebigkeit. Wir hatten da über diese Telomere und Ähnliches gesprochen. Aber Vitamin D3 wissen wir einfach, dass extrem viele Menschen in der Bevölkerung an Mangelsituationen leiden, mindestens mal in den Herbst-Wintermonaten. So, von daher würde ich das mit ergänzen. Man kann natürlich im Vorfeld bestimmen, wo ist mein aktueller Vitamin D3-Spiegel. 25 OH Vitamin D3 wird bestimmt. Welche Supplementierung passe ich daran an? Oder basal Vitamin D3 zumindest mit aufzunehmen, weil ich kann es zum größten Teil eben nur über körpereigene Produktion mit Verbindung mit UV-Strahlen, UVB-Strahlung produzieren. So, das heißt, hier wäre das Erste, was ich auf jeden Fall empfehlen würde. Und lasst uns dann in den essentiellen Nährstoffen bleiben, Omega-3-Fettsäuren, EPA und DHA, ohne Carina und ihren Ernährungsplan genauer zu kennen, das ist jetzt so eher so das Basale, wird es sehr wahrscheinlich so sein, dass die Ernährung nicht EPA-DHA reich genug ist. Das heißt, Fisch und Meeresfrüchte, selbst wenn sie häufiger konsumiert werden, häufiger heißt nicht in der Menge, wie ich es eigentlich gebrauchen würde, gehört ebenfalls mit dazu. Und wir haben über die Mechanismen gesprochen, mit Blick auf Entzündungsmodulation schon an vielen Stellen, gerade bei chronisch-systemischen entzündlichen Situationen. Wir brauchen EPA und DHA, um Entzündung zu lösen. Man nennt sie auch Resolvine. Und haben hier ebenfalls auch mit Blick auf kardiovaskuläre Mortalität positive Effekte. So, das ist für mich auch ein Teil der basalen Versorgung. Und mikronährstoffseitig ebenfalls interessant finde ich Magnesium. Magnesium hat einen Einfluss auf über 300 unterschiedliche Enzyme, ist entscheidend für die Energieproduktion, auch wichtig für das Thema Stress, Regulation, Schlafqualität. So, und damit wäre schon mal ein guter Einstieg gewählt. Das kann man natürlich erweitern und sagen, ja, okay, dann können wir doch basal schauen, dass wir alle essentiellen Nährstoffe, also Vitamine, Spurenelemente und Mineralien abgedeckt bekommen. Kann man natürlich auch drüber nachdenken, dann kann man auch über Aminosäuren nachdenken. Aber so als basales Supplementierungsdeck wäre das etwas, wo ich drüber nachdenken würde und eben noch nicht so die extremeren, exotischeren Sachen, über die wir gesprochen haben. Spermidin, Resveratrol, NAD. Erstmal eine stabile Basis schaffen und so wäre vielleicht ein guter Einstieg.
Also Vitamin D3 in Kombination mit Vitamin K, das ist quasi im Präparat zusammen. Das ist das Erste.
Das Zweite, Omega-3-Fettsäuren, EPA und DHA.
Mhm. Und last but not least, der dritte Tipp.
Magnesium.
Also Carina, das ist doch mal eine gute Basis. Ich glaube auch, sagen wir mal, vom finanziellen Impact sind das drei Themen, wenn du die in einer sehr guten Qualität willst, wie beispielsweise bei Artgerecht, bist du sehr fair dabei. Du kannst mal in die Shownotes reingucken, da gibt's auch unseren Health Nerds Spezialcode, den kannst du bei artgerecht.com einlösen. Health Nerds, 15, als Neukunde kriegst du auf deine erste Bestellung, egal was du bestellst, 15% Health Nerds Podcast Rabatt. So, also viel Spaß beim Einstieg in die Welt der Supplements und halt uns gerne mal auf dem Laufenden, ob du Effekte merkst, wie es sich anfühlt, wie gut du damit klarkommst. Die nächste Frage, Matthias, zu unserem Thema Longevity Supplements. Hier hat uns geschrieben Johanna: Lieber Health Nerds, ich bin vegan, also ernähre mich vegan und möchte gerne von euch wissen, welche Longevity Basics in der Supplementierung sollten eurer Meinung nach für mich als Veganerin Pflicht sein?
Das geht gleich weiter. Mhm. Und mit den Basics würde ich ebenfalls dranbleiben auf mit dem ersten Blick darauf, was bedeutet unter Umständen die vegane Ernährung, was unsere Mikronährstoffversorgung angeht. Ja, und dann haben wir im weitesten Sinne Auswirkungen auf Gesundheit und auch auf Langlebigkeit. Es gibt ein paar Mikronährstoffe, die schon auf einer guten Evidenzlage darauf basieren, dass man sagt, die können über eine vegane Ernährung nicht optimal abgedeckt werden. Dazu zählt an erster Stelle Vitamin B12, Cobalamin, gilt ehrlicherweise nicht als optional, sondern eher als Pflichtempfehlung. Warum? Ich brauche Vitamin B12 für verschiedene Funktionen in meinem Körper, für die DNA-Synthese, für die Methylierung, also Umschichtung meiner Nervenbahnen, für die Nervenfunktion, für meinen Homozysteinhaushalt und letztendlich auch für das Thema Blutbildung. Auch hier gilt: essentielles Vitamin. Ne? Ich muss es also über die Nahrung aufnehmen und finde es eigentlich nur in tierischen Lebensmitteln. So, die fallen komplett raus, also macht da die Ergänzung auf jeden Fall Sinn. Und das ist erstmal grundsätzlich für funktionsweise aufrechterhalten. Also da sollte man definitiv drüber nachdenken. Bei anderen B-Vitaminen sieht es ein bisschen anders aus. Die finde ich durchaus auch in pflanzlichen Quellen. Wir können dann weitermachen. Ich würde auch hier wieder erstmal bei den essentiellen Themen bleiben. Vitamin D3 plus K2 ist ebenfalls häufiger reduziert, gerade auch im Veganismus. Jetzt nicht, weil Menschen, die sich vegan ernähren, noch mehr drin sind als Menschen, die eine Mischkost haben. Aber gewisse Quellen an Vitamin D3 finde ich unter Umständen auch noch in tierischen Quellen. Die fallen dann auch noch weg. Von daher macht auch hier die Vitamin D3 plus K2, K1-Supplementierung durchaus Sinn. Und nicht zuletzt auch das Thema der Omega-3-Fettsäuren, EPA und DHA. Warum? Weil wir quasi die Fisch-Meeresfrüchte-Komponente da ebenfalls nicht mit dabei haben und haben hier eine gute Alternative aus Alge. Und Vorsicht, ich würde nicht nur setzen auf pflanzliche Öle, wo wir die Alpha-Linolensäure haben, aus der dann bis zu einem gewissen Teil EPA und DHA gebildet werden kann, wobei die Umwandlungsrate im Bereich zwischen 5-10% liegt und unter Umständen nicht ausreichend damit eine Versorgung stattfinden kann. Mhm. Mikronährstoffseitig, gerade auch für die Schilddrüse, Jod und Selen könnten hier nochmal mit eine Rolle spielen, die man vielleicht auch mit einem geeigneten Eigenölpräparat noch mit abdecken könnte oder jodiertem Salz als Überlegung. Und der letzte Part, wo ich auch auf jeden Fall drauf schauen würde, wäre Eiweißversorgung. Ne? Eiweiß, sprich auch die essentiellen Aminosäuren, die man in der biologischen Wertigkeit vielleicht auch eher bei den tierischen Lebensmitteln mit verorten würde. Das heißt, genügend Eiweiß zu konsumieren und eventuell auch nochmal Aminosäuren, essentielle Aminosäuren zu ergänzen, gibt es eben auch als vegane Varianten. Dann habe ich, glaube ich, schon mal so eine erste gute Versorgung ernährungsseitig, die sich auch positiv auf Langlebigkeit auswirkt. Und wenn wir dann gezielt auf die Longevity-Präparate schauen, über die wir gesprochen haben, also das, was typischerweise verwendet wird, sind die auch möglich. Also Resveratrol funktioniert, weil es vegan ist. Spermidin, ne, wird aus Weizenkeimen gewonnen, ist zwar glutenhaltig, aber vegan. Wir haben über NAD gesprochen, also dieses häufig erwähnte Nicotinamid-Adenin-Denukleotid. Auch das ist möglich. Und von daher wäre es prinzipiell möglich, aber in der grundsätzlichen Basisversorgung würde ich erstmal darauf schauen, was unter Umständen in der Ernährung nicht ausreichend abgedeckt wird. Und einen Nährstoff, über den wir in der Hauptfolge so nicht gesprochen haben, die aber im Longevity-Kontext auch interessant ist, ist Kreatin. Ja, Kreatin-Monohydrat. Kreatin kann vom Körper selbst gebildet werden, würde prinzipiell auch eher über Fleisch aufgenommen werden. Und der Hauptspeicher des Kreatins ist in der Muskulatur. Dann könnte es sein, dass niedrige Kreatinspeicher bestehen. Das heißt, vielleicht Energiemangel und ähnliches oder die verringerte Muskelkraft würde mit bestehen. Und bei Kreatin, da haben wir auch mal eine Folge zu gemacht, speziell über diesen Mikronährstoff zu sprechen, ist nicht nur wichtig für die Muskelfunktion. Das ist der Irrglaube, sondern es ist letztendlich ein Energieträger, der es mir ermöglicht, ohne den zellulären aufwendigen Energiegewinnungsprozess, also so wie dann Zucker, Eiweiß und Fette verstoffwechselt werden, quasi direkt meine universellen Energiepakete wieder aufzuladen. Ja, ATP, das waren unsere universellen Energiepakete. Wenn die Energie verbrauchen, verlieren die eine Phosphatgruppe, und Kreatin kann mittels Kreatinphosphat eine Gruppe wieder anhängen. Dafür braucht es ein Enzym, nennt sich Kreatinkinase. Mhm. Und die Überlegung, über die Supplementierung die Menge des Kreatins zu erhöhen und damit schnellere Regeneration zu ermöglichen. Und das kennen dann viele aus dem Sport, aber für den Hirnstoffwechsel und Leistungsfähigkeit, kognitive Leistungsfähigkeit ebenfalls sehr spannend. Und auch ein Thema im Kontext der Longevity-Thematik mit Blick auf die vegane Ernährung durchaus auch nochmal eine Idee.
Super. Nächste Frage ist reingekommen von Basti. Der hat uns geschrieben über Facebook. Sehr nett, liebe Health Nerds, ihr sprecht gerade im Podcast über das Thema Inflammaging. Woran merke ich diese chronischen Entzündungen im Alltag und welche Blutwerte sollte ich vielleicht mal checken lassen? So, Inflammaging war auch ein Thema, was wir in dieser Longevity Supplements Folge besprochen haben, also Entzündungen im Körper, die durch bestimmte Prozesse eben ausgelöst werden und den Körper und das Immunsystem im Grunde die ganze Zeit beschäftigen. Und bei Longevity, wenn ich es richtig verstehe, Matthias, geht es eben darum, oder geht es auch darum, diese Entzündungsherde sozusagen einzugrenzen, also auch zu verringern, dass wir eben nicht permanent diese Entzündungen im Körper haben, weil die eben den Körper schnell altern lassen. Also zurück zu Bastis Frage, merkt man irgendwie im Alltag, dass man vielleicht von dieser Inflammaging, von diesen chronischen Entzündungen betroffen ist, oder geht das nur über Blutwerte?
Das ist ja genau der spannende Aspekt. Das Inflammaging ist eine spezielle Form der chronisch niedriggradigen Entzündung. Und da stecken zwei Dinge drin. Inflamm, also Entzündung, und Aging, Alter. Das heißt, Entzündungen nehmen im Alter nochmal zu, weil das Immunsystem proentzündlich reagiert. Es gibt ja verschiedene Mechanismen, die da eine Rolle spielen. Aber es kommt zu einer chronischen niedriggradigen Aktivität. Und das Merken, und das ist eben genau das Paradoxe dabei, ist nicht so einfach wie bei einer akuten Entzündung, ne? Wo wir sagen, unsere Kardinalsymptome sind Hitze, Rötung, Schwellung, Schmerz, Funktionseinschränkung. Weiß jeder, der schon mal irgendwie eine Erkältung hatte. Verstopfte Nase, die Schleimhäute arbeiten nicht richtig, Schmerzen entstehen, Rötung, Schwellung, all das sind Symptome. Und das können wir überall im Körper, wo eine Entzündung entsteht, dann auch merken, ob das ein Gelenk ist, akut. Und bei der niedriggradigen chronischen Entzündung geht es letztendlich darum, dass das Immunsystem, nennen wir es mal, fehlreguliert ist, überschießend reagiert, aber nicht so richtig krass nach oben rausschießt und Symptome eher unspezifisch sind. So, das heißt, man könnte verschiedene Kategorien einteilen, woran man denken könnte, warum das entsteht. Also so rum würde ich eher denken, dass viele eher sagen, so Energie und Schlaf ist ein Thema, ne? Anhaltende Müdigkeit, wenig erholsamer Schlaf, morgendliche Steifigkeit oder sowas wie auf kognitiver Ebene Brain Fog, also so ein Hirnnebel, verlangsamtes Denken, Konzentrationsprobleme, erhöhte Reizbarkeit. Auf muskulärer oder Gelenkebene, diffuse Gelenkschmerzen, leichte Gelenksteife am Morgen, vielleicht auch eine Verletzungsanfälligkeit. Anfälligkeit im Hinblick auf Infekte, also ständig immer wieder Infekte oder die Genesung tritt nicht so ganz mit ein. Verdauungsprobleme gehören mit dazu, Blähungen, veränderte Stuhlkonsistenz, alles was rund um so Leaky-Gut-Themen geht. Und längerfristig dann halt eben auch potenziell die Erkrankungen, die uns quasi Zeit von unserer Longevity abziehen. Also nicht die chronologische Zeit, sondern Health Span, also gesunde Lebenszeit. Und dann können das alle möglichen Erkrankungen sein. Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind damit assoziiert, Stoffwechselerkrankungen und so weiter und so fort. So, das heißt, wir haben nicht so das eine Symptom, was unmittelbar uns direkt auf niedriggradige Entzündung oder Inflammaging bringt. Das Alter per se auch. Und auf die Frage, wie kann man sowas herausfinden? Es gibt ein paar verschiedene Blutparameter, auf die man schauen könnte. Entzündungsparameter typischerweise, man kann auch über das Blutbild schauen, weiße Blutkörperchen sich anschauen, sind die extrem erhöht oder vielleicht auch stark erniedrigt. Eisenhaushalt spielt durchaus eine Rolle mit dabei, sprich der Eisenspeicherwert ist interessant, weil vielleicht Eisen nicht mehr adäquat verteilt werden kann. Mhm. Entzündungsmarker wie Interleukin 6, TNF-Alpha gehören mit dazu, und ein Entzündungsmarker für chronische Entzündung ist der sogenannte hochsensitive CRP, also CRP steht für C-reaktives Protein. Mhm. Und wenn der etwas erhöht ist, dann spricht es eben dafür, dass das Immunsystem auch etwas aktiv ist. Und das wird gerne als Marker mitgesehen. Und das kann man natürlich in verschiedene Bereiche, auch sowas wie Eiweißelektrophorese sich anschauen, sprich die Eiweißfraktionen, wie sind die verteilt? Das sind dann Eiweiße, die hauptsächlich vom Immunsystem gebildet werden, die mehr für chronische Entzündungen oder auch akute Entzündungen sprechen würden. Da kann man sich verschiedene Sachen anschauen, um einen Beweis dafür zu haben, für das, was an Symptomen vielleicht sowieso besteht, aber die antientzündliche Intervention macht durchaus Sinn, ernährungsseitig, Bewegung und auch Supplementierung.
Also Basti, wir hoffen, dir da ein paar Ideen und ein paar Insights gegeben zu haben. Matthias, lass uns Gas geben. Ich habe noch eine Frage reinbekommen.
Ja.
David hat uns auf Spotify einen Kommentar hinterlassen. Lieber Felix, lieber Matthias, ich bin sehr dankbar, euren Podcast gefunden zu haben. Wissensvermittlung, die interessant ist und Spaß macht. Einfach klasse. Danke. Also,
danke.
David oder David, da müssen wir Danke sagen, dass du uns hörst. Das ist genau unser Ziel. Ja, wir wollen komplizierte Zusammenhänge so wissenschaftlich wie möglich, aber trotzdem so verständlich wie möglich irgendwie kommunizieren. Im Grunde, ich sage immer, es ist so ein bisschen die Sendung mit der Maus für Erwachsene hier. Ja, also jetzt eine Frage. Er sagt, meine Frage bezieht sich auf die Vitamin-D-Synthese. Einmal heißt es, Sonnencreme hemmt die Prävitamin-D3-Synthese. Ein anderes Mal heißt es auch, mit Sonnencreme wird die Synthese nicht beeinflusst. Was stimmt denn nun? Herzliche Grüße, David.
Es ist ein bisschen verwirrend vielleicht, wenn ich sage, dass beides irgendwo richtig ist, aber ich versuche es gerne einmal zu erklären. Lass uns damit starten, dass die Vitamin-D-Synthese durch Sonnencreme gehemmt wird. Warum? Ich habe entweder einen physikalischen oder einen chemisch-stofflichen Auftrag, der verhindert, dass die UVB-Strahlung, die nicht nur die Haut braun macht, deswegen heißt die UVB-Strahlung, die nicht nur die Haut braun macht, sondern auch für die Vitamin-D3-Synthese mitverantwortlich ist, blockiert wird. Also entweder blockiert wird oder gehemmt wird oder wieder reflektiert wird, sodass sie gar nicht in die Haut eindringen kann. Das ist richtig, wenn ich Sonnenschutzfaktor beispielsweise 30 auftrage, dann wird die UV-Transmission, also das Eindringen, quasi um 97% verhindert und bei Faktor 50 um über 98%, also deckt es das schon ab, prinzipiell, wenn ich das so auftragen würde, wie es die Hersteller eigentlich empfehlen. Und jetzt kommt genau der andere Aspekt mit dazu, dass die meisten häufig die Sonnencreme gar nicht dick genug auftragen. Das heißt, man cremt sich so ein bisschen, kennt man vielleicht selbst auch, ach, ich creme mich mal ein, wird schon irgendwie passen. Und nicht die regelmäßigen Abstände gewählt werden. Also man sagt eigentlich so 4 Zentiliter sollten es auf den Körper bezogen bei einmal einreiben eben schon auch sein. So dass wir im Endeffekt sehen, wenn man es am gelebten Leben beobachtet, dass dann durchaus auch noch Vitamin D3 produziert wird. Deswegen ist beides irgendwo richtig, aber eher durch den Fehler, dass nicht richtig eingeschmiert wird. Mhm. Ja? Mhm. Es macht aber Sinn, wenn ich es einreibe oder diese Empfehlung so, ja, geht halt mal raus bei ein bisschen Sonne und dann reicht's, wenn die Hände und das Gesicht ein bisschen frei ist, 5 bis 10 Minuten und dann produziert ihr genügend Vitamin D3. Ich sehe das rein so mit Blick auf Laboranalysen eher, dass das nicht der Fall ist. Plus viele machen das halt in ihrem Alltag auch nicht wirklich. So, die klare Empfehlung ist, sich nicht vor Sonne zu scheuen, aber es macht halt keinen Sinn, sich einmal im Sommerurlaub 2 Wochen lang prall in die Mittagssonne 14 Tage hinzulegen und dann zu sagen, okay, das reicht dann irgendwie aus. Im Idealfall hatte ich immer wieder etwas Sonneneinstrahlung und ich nutze die Saisonalität mit, fange im Frühjahr an, konfrontiere mich ein bisschen damit. Aber ja, es schädigt so oder so immer etwas die Haut. Das gehört aber quasi mit dazu. Und das ist ja auch ein Thema in Richtung, natürlich mit Blick auf Hautkrebs und Hautalterung. So kurzum macht es aber Sinn, durchaus die Haut auch etwas ohne Sonnenschutz mit auszusetzen, aber eben nicht in der prallen Mittagssonne. Mhm. So, das heißt kurz gesagt, Sonnencreme blockiert die Vitamin-D3-Synthese komplett. Das ist theoretisch richtig. Praktisch, aber häufig so nicht ganz zutreffend und wir sehen dann in Ergebnissen, also es gibt auch Studien in die Richtung, die mit eingecremter Situation zeigen, okay, der Vitamin-D-Spiegel steigt schon etwas an, weil wir keine Maschinen sind, auch was das Einreibeverhalten angeht. Mhm. Das heißt, ein bisschen kann produziert werden. Klare Empfehlung ist aber, über das Jahr hinweg sich saisonal immer wieder auch ein bisschen mit der Sonne zu konfrontieren, aber nicht so diesem Extremen aussetzen und manchmal reicht auch schon Schatten aus, weil indirekt quasi auch UVB-Strahlung auf die Haut treffen kann.
Super. So, also David, danke für deine spannende Frage zu diesem Thema. Matthias, abschließend und von dir dazu wirklich nur einen Satz als ganz kurze Einschätzung. Wir haben eine sehr, wie ich finde, schöne Nachricht auch bekommen von Tobias, der ein bisschen weggeht aus dem persönlich-medizinischen, der sagt, Liebe HealthNuts, ich verfolge aktuell sehr interessiert die KI-Entwicklung. Da passiert ja gerade so viel, auch im medizinischen Bereich. Meint ihr, es wird bald eine Pille geben, in der alles drin ist, was mein Körper braucht? Vielleicht sogar individualisiert, sodass ich nur noch ein einziges Supplement nehmen muss, in dem alles drin ist. Bin gespannt, was ihr sagt. Liebe Grüße. Was sagt der Wissenschaftler? Du sagst ja.
Dieses Jahr war eher darauf bezogen, ja, wir sind dran. Aber die ehrliche Antwort ist, also mit Blick auf die aktuelle Datenlage, alles in eine Kapsel zu packen, ist manchmal ein bisschen schwierig, weil da, wo wir Ergebnisse, eine Datenlage haben mit bestimmten Dosierungsmengen, es würde nicht alles auf einmal reinpassen. Das Individuelle finde ich sehr spannend, aber ich glaube, da steckt noch ein bisschen mehr drin und die Frage ist, ob es dann sich auf die orale Aufnahme beziehen wird oder ob wir hier nochmal trennen zwischen Mikronährstoffen, die einen positiven Effekt auf Longevity haben, haben wir jetzt viel drüber gesprochen, Vitamin D3, Kreatin, Omega-3-Fettsäuren, Magnesium, B-Vitamine, ne, die Liste ist relativ lang, was quasi eher ein Ernährungsaspekt ist und vielleicht haben wir dann auch nochmal individuelle, standardisierte, optimale Ernährung nochmal mehr mit dazu. Was die anderen Wirkstoffe angeht, kann ich mir schon vorstellen, dass Kombinationen getestet werden, dass alles in eine Kapsel kommen wird oder vielleicht eine Infusion oder sowas in die Richtung. Aber der Weg ist, glaube ich, noch lang, um das dann so auch individuell für Personen kombinierbar zu machen und zur Verfügung zu stellen.
Das ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Und wir haben das im Blick für euch definitiv. Wenn man so zurückguckt, die letzten Jahre hat sich wahnsinnig viel getan in der Longevity-Entwicklung, in der Entwicklung auch von Supplements, von neuen Wirkstoffen, von neuen Kombinationen. Es bleibt spannend und wir versprechen euch eins, wir werden nicht ruhen. Wir bleiben dran an diesem Thema. Der Longevity-Hype, diese Supplements beeinflussen die biologischen Alterungsprozesse messbar. Das ist unser Thema in der Hauptfolge. Und hier habt ihr die Sprechstunde mit euren ganz individuellen Fragen dazu gehört. Nächste Woche Montag gibt es einen neuen Deep Dive hier bei uns, bei den Health Nerds. Und am Donnerstag drauf dann ein großes neues Gesundheitsthema. Bis dahin, Leute, bleibt neugierig, bleibt uns treu und vor allem bleibt gesund.
Vielen Dank.
Artgerecht Health Nerds Sprechstunde. Eure Fragen wissenschaftlich beantwortet.
Ein All Ears on You Original Podcast.